Bremen 2. Mare mit Katrin Krämer.
Herzlich willkommen. Heute senden wir von Bord der Gräfin Emma. Es geht Weser aufwärts durch die Hemelinger Schleuse hinein in die Mittelweser. Und die Schleusen der Welt durchfahren hat der Kapitän und Professor für Nautik Thomas Jung. Er erzählt uns davon und davon, wie so eine Schleusung eigentlich genau funktioniert. Von der Bremer Hochschule kommt auch Heiko Brunken. Er hat eine Professur für angewandte Fisch- und Gewässerökologie. Und von ihm erfahren wir, wie es so steht um die Qualität von Weserwasser und Weserfisch. Mit allen Weserwassern gewaschen ist Dörte Bortzek. Sie ist nämlich in der Nachkriegszeit in Achim-Baden aufgewachsen, hat hier eine traditionsreiche Familienpension geführt. Und sie weiß, warum so viele Touristen die Mittelweser bereisen. Außerdem kennt sie alle Geschichten vom Weserufer und auch die Flussgeschichte aus dem FF. Bernd Rüdiger Schalm, Heinrich Klein und Gerhard Jacke sind bei uns. Zusammen sind sie drei Männer in einem Interessenboot. Sie kennen sich nämlich fantastisch aus im Leben der Leute, die aus der Region zwischen Minden, Bückeburg, Stolzenau und Stadthagen Weser abwärts fuhren, um dann als Heringsfänger ihr Geld zu verdienen. Unser Smoothie-Captain Cook kocht ein Weser-Spezialmenü und der Schauspieler Peter Kämpfe, der singt und erzählt uns Flussgeschichten. Mare Radio, Fluss aufwärts, was die Weser vom Meer erzählt. Heute eine Schiffstour mit Hörern und Bremen 2. Dann also Leinen los. Mare Radio ist heute gut in Fahrt. Wir blicken von Bord der Gräfin Emma auf die Weser und bewegen uns ganz langsam flussaufwärts Richtung Hemelinger Schleuse. Vater und Tochter Güldenlöw, die bewegten sich in Frido Lampes Roman Septembergewitter ganz langsam auf Bremen zu, und zwar mit einem Fesselballon. Frido Lampe, der wurde 1899 in Bremen geboren und schrieb seinen zweiten Roman Septembergewitter 1933. Und die Geschichte spielt kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Es liest Peter Kämpfe.
Nachmittags, so gegen 4 Uhr, war der Ballon in der Nähe von Osnabrück in die Luft gestiegen. Und nun glitt er sanft da oben durch den stillen blauen Raum. Schöne, weiße, runde Wolken glitten neben ihm her. Und da unten lag unendlich weit gebreitet das grüne Wiesenland. Herr Güldenlöw hatte mit seinem Freunde Thorstedt eine Wette gemacht, dass er den Mut habe, mit einem Ballon von Deutschland nach Dänemark zu segeln. Und nun stand er wahrhaftig in dem Hängekorb. Und Tine, seine couragierte junge Tochter, und der Ballonführer standen neben ihm und sie schauten alle in das Land hinunter. Herr Güldenlöw sah durch sein langes Fernrohr und sagte, da unten liegt eine Stadt am Fluss, und gab Tine das Glas. Und Tine sah die Stadt liegen, klein, zwischen Wiesen am braunen Fluss, Brücken und den Hafen, die dicken dunkelgrünen Baummassen des alten Walls und das sanft grünspanisch leuchtende Kirchturmdach und das schwarze Schiff im Dock und den weißen Vergnügungsdampfer, der unter den Brücken durchfuhr, mit zurückgelegtem Schornstein und in die Wiesen hinaus. Und am Fluss den Kirchhof mit den winzigen Kreuzen und Grabsteinen und Wiesen, Wiesen ringsherum mit kleinen Kanälen und Flüssen und darauf schwarze Kähne mit braunem Segel und alles so still und unbewegt im Nachmittagslicht. Kühl war es hier oben und klar. Na, die haben's gut, kleiner Kommentar von mir, ja. Eine leichte Luft. Und Tine sagte, wie friedlich liegt das da? Wie muss man da idyllisch wohnen? Aber Herr Güldenlöw sagte, na, das sieht wohl nur von oben so aus.
Was sich im Roman Septembergewitter von Frido Lampe auch noch bestätigen wird. Auf dem weißen Vergnügungsdampfer Gräfin Emma, mit dabei ist auch unser Vorleser Peter Kämpfe, der uns nachher auch noch mit auf den Mississippi nehmen wird. Mare Radio auf Bremen 2. Mittlerweile heißt es auch fast nicht mehr volle Kraft voraus auf der Gräfin Emma, denn wir werden gleich stehen bleiben, mitten auf der Weser, bei Weser Kilometer 362, vor verschlossenen Türen, nein, vor offenen Türen jetzt schon. Wir fahren nämlich in die Hemelinger Schleuse. Und alles, was da so technisch, mental und philosophisch passiert, das wollen wir von Thomas Jung wissen, seemännisch erprobt, als Kapitän auf großer Fahrt, inzwischen auch mit der Professur für Nautik an der Hochschule Bremen ausgestattet. Ja, Schleusentor auf, Schiff rein, Schleusentor zu, Schleusentor wieder auf, Schiff raus. Das wäre so die Erklärung, die ich parat hätte. Aber Sie können uns, glaube ich, noch ein paar kleine Feinheiten dazu liefern. Herr Jung, was genau passiert hier jetzt während einer Schleusung?
Ja, wir sind jetzt durch das Unterwasser in die Schleuse hineingefahren mit langsamer Geschwindigkeit. Haben wir das untere Schleusentor passiert. Das Schiff wird jetzt möglichst weit in dieser Schleuse, die 225 Meter lang ist, nach vorne und wird einem weiteren Schiff, das hinter uns einläuft, dann einem polnischen Frachter, den wir eben gerade überholt haben, noch Platz machen.
Also darauf habe ich zum Beispiel gar nicht geachtet, da merkt man sofort den Expertenblick. Gibt das dann hier in der Schleuse so ein Binnenschiff- und Frachterballett, weil die sich hier beide irgendwie arrangieren müssen? Oder gibt es da so ganz klare Benimm- und Vorfahrtsregeln, was man in der Schleuse alles zu tun und zu lassen hat?
Ja, es gibt sicherlich gut interessante Situationen, insbesondere wenn große Schiffe und noch kleine Sportschiffe dazwischen liegen, weil wenn die großen Schiffe herausfahren aus der Schleuse und ihr Schraubenwasser losgeht, dann haben die kleinen Sportboote natürlich schon manchmal zu kämpfen, sich noch festzuhalten und ihr Schiff in Position zu halten.
Ja, also muss man aufpassen. Das ist ja, würde ich sagen, eine ziemlich gute Erfindung, so eine Schleuse. Weiß man eigentlich, wer mal auf diese pfiffige Idee gekommen ist und seit wann es Schleusen gibt?
Also die ersten Schleusen, die so benannt worden sind, war so 250 vor Christus schon. Wurde ein Kanal gebaut zwischen dem Nil und dem Roten Meer. Und das hat aber wohl nicht so lange Bestand gehabt. In Deutschland, hier in diesen Gegenden, sind die ersten so um 1550 rum genannt worden. Im 15., 16. Jahrhundert sind dann auch die ersten Schleusen errichtet worden. Das war so zwischen Hamburg und Lübeck. Auf diesen 91 Kilometern hat man allein 20 Schleusen gebaut, um diese ganzen Höhenunterschiede zu überwinden.
Ja, Sie sind ja gebürtiger Rüdesheimer. Das wollen wir hier nicht verschweigen. Als junger Mann mehr oder weniger nach dem Abi von zu Hause aus gebüxt, um zur See zu fahren und gleich mal mit dem Frachtschiff in den Persischen Golf, haben 1981 in Bremen Ihr Patent gemacht als nautischer Offizier und sind für die Bremer Reederei Hansa gefahren. Sie haben also auch reichlich Veränderungen in der Seefahrt miterlebt. Wie hat sich diese Technik denn eigentlich weiterentwickelt? Was ist heute eine moderne Schleuse und was ist eine alte Schleuse?
Ja, die Schleusen haben sich schon weiterentwickelt. Man hat, wenn man ganz anfängt, was war eigentlich so der Vorgänger dieser Schleuse? Das waren schlicht und einfach Bootsrutschen. Da hat man also den Fluss aufgestaut und musste ja irgendwie runter. Und dann hatte man Rutschen gebaut. Dann wurde ein bisschen abgesenkt, davor so ein kleines Tor, dass das Wasser rüber sprudelt. Man kann das heute noch in Bayern sehen, in München auf der Isar, die Flöße, die Floßrutschen runterrutschen. Und es gibt auch noch so Schussrinnen für die Kajaks und Kleinboote, die an manchen Schleusen neben oder an manchen Wehren längs gebaut sind, wo man dann mit einem Mordskaracho hin runterfahren kann.
Also hier mittlerweile ist so der Fahrstuhleffekt. Wir gehen immer höher und die Kaimauer sozusagen, der Mauerrand kommt uns immer näher. Sie kennen ja natürlich alle großen Schleusen der Welt. Ich glaube, die allergrößte ist Antwerpen. Also die Hemelinger Schleuse kann da jetzt nicht ganz mithalten. Gibt es irgendwie ein paar Besonderheiten jetzt an der Hemelinger Schleuse, die Sie uns beschreiben können noch?
Nein, die Hemelinger Schleuse ist eigentlich eine ganz schlichte Kammerschleuse, so werden die genannt. Sie hat ein Untertor und ein Obertor. Diese Tore, jetzt wird das Untertor, wir sind ja von unten reingefahren, das Untertor wird jetzt geschlossen und dann wird das Obertor leicht angehoben und dann fängt das Wasser hinein zu sprudeln. Es ist in diesem Tor eine sogenannte Füllmuschel eingebaut. Die sorgt dafür, dass dieses Wasser nicht so in einem vollen Strahl in die Schleuse reinzieht, sondern dass es dort verwirbelt wird und langsam und mit einer auf einer breiteren Fläche in die Schleusenkammer reinfließen kann. Weil, wenn Sie hier rausschauen, wir haben momentan keinen Strom und das sollte ja auch vermieden werden, dass die Schiffe hier innerhalb der Schleuse dann hin und her treiben.
Ja, werden die eigentlich festgemacht? Ja. Das ist ja etwas, was wir hier gar nicht mitbekommen haben von unterhalb des Deckes. Also da sind jetzt irgendwie sehr dicke Seile irgendwo befestigt worden.
Genau, das Schiff wird hier an der Steuerbordseite fest. Auf der Backbordseite sehen wir ja, dass hier diese Metallstifte sind. Das sind ja keine Poller so und keine Klampen, wo man ja einfach nur eine Leine drüber hängt. Und die kann man dann auch in der Höhe dann ändern, wenn das Schiff hochgeht. Und damit kann die Maschine langsam mitlaufen und man hält das Schiff in Position.
Sind denn da außen jetzt auch noch Menschen beteiligt oder ist das alles computerisiert?
Nein, das sind Menschen beteiligt. Das ist ein Schleusenwärter, der sitzt oben im Kontrollraum, beobachtet das Ganze, heute meistens über Kameras. Von hier wird ja auch die Schleuse Oldenburg bedient. Also da sitzt gar keiner in Oldenburg, sondern das wird von hier aus gemacht. Und da ist nicht viel computerisiert.
So, Sie sind ja auch Professor, eben habe ich gesagt, an der Hochschule und bilden Kapitäne ins B aus. Wie ist das denn? Also das erste Mal Schleuse, stelle ich mir vor, dass der eine oder andere auch denkt, das ist ein bisschen wie Mathearbeit früher, ne? Dass man da schon ein bisschen nervös ist. Ist die Schleuse ein bisschen so die Angstnummer für den kommenden Seemann? Weil man weiß, da kann immer vielleicht auch was Unangenehmes passieren.
Ja, eine Angstnummer vielleicht nicht. Also die Herausforderung kommt ja immer ein bisschen auf die Situation darauf an. Wenn wir hier die Weser sehen, wir sind da im Fluss, wir können gegen den Strom fahren oder haben Stauwasser, es ist windgeschützt. Die Ansteuerung ist eigentlich immer das Hauptthema. Wenn man in der Schleuse einmal drin ist, dann kann eigentlich nicht mehr so viel passieren. Das haben wir natürlich, wenn wir hier nach Bremerhaven schauen und dort die Kaiserschleuse sehen, die so diagonal in die Weser reingebaut ist und wir haben dort Flut oder Ebbstrom und wir haben starken Westwind, dann ist das natürlich eine sehr große Herausforderung. So einen großen Autofrachter, der mehrere tausend Quadratmeter Windangriffsfläche hat, dort zu drehen, genau in Position zu bringen und in so eine Schleuse hineinzufahren. Das ist auf jeden Fall schon immer ein Meisterstück und da sind wir auch froh, dass wir unsere guten Lotsen da haben, die das beherrschen.
Ja, dann sind wir mal froh, dass wir hier auch nur auf der Gräfin Emma in der Schleuse sind. Da kommen dann, glaube ich, gar nicht so viele Dinge auf uns zu, vor denen wir uns fürchten müssen. Im Moment heißt es einfach noch warten ein bisschen. Wie lange ist so ein langer Schleusenvorgang, ich weiß nicht, im Panama-Kanal oder wo auch immer Sie schon mal auf der Welt waren? Kann das schon mal mehrere Stunden dauern?
Nein, aber es ist üblicherweise, kann man zwischen 10 Minuten, halbe Stunde, vielleicht auch mal 40 Minuten rechnen. Allein diese Schleuse hier, ich habe mir das mal ausgerechnet, da müssen schon, wenn der höchste Wasser, also der niedrigste Wasserstand unterhalb des Wehres ist, wir haben ja das Tidengewässer und wir auf den Wasserstand oberhalb des Wehres kommen müssen, können das 8.000 bis 9.000 Kubikmeter Wasser sein, die hier reinfließen müssen. Aber wenn Sie so eine Badewanne mit 100 Litern mal rechnen, dann sind das 80.000, 90.000 Badewannen, die hier im Prinzip reingelegt werden.
Stelle ich mir gerne vor, wenn die Tore wieder aufgehen, dann genau. Fließt das Ganze ja auch wieder raus und dann gibt es einen großen Schwapp.
Ja, ganz so schnell geht es nicht. Es gibt natürlich Situationen, dass sogenannte Sparschleusen auch gebaut werden. Also gerade die neuen Panama-Kanal-Schleusen sind als Sparschleusen gebaut worden. Das heißt, es sind neben der Schleuse große Wasserbecken. Weil wenn man jetzt hier mit der Weser schleust, hat man ja immer wieder von oben frisches Wasser, das man nachfüllen kann. Aber wenn man jetzt über einen Berg rüber geht, wie in Panama, und die Schleuse oben auf dem Berg ist, wo kommt dann das Wasser her? Also ich kann das nicht alles immer hochpumpen in diesen Massen. Also baut man da riesengroße Becken daneben, die im Prinzip immer wieder gefüllt werden und dann mit diesem Wasser wieder die Schleuse füllen. Das wird also immer hin und her gepumpt, geht dann auch relativ fix.
Für den Schiffsbetrieb der Gräfin Emma können wir, glaube ich, sagen, der Kanal ist voll. Mare Radio erklimmt die Mittelweser, denn die beginnt ja auch gleich nach der Hemelinger Schleuse. Vielen Dank, Kapitän Jung, für diese nautischen Erkenntnisse. Das war Schlaus Schleusen mit Thomas Jung von der Hochschule Bremen. Herzlichen Dank.
Bitteschön.
Mare Radio meldet, wir sind ganz schön durchgeschleust auf die Mittelweser, wo wir mit der Gräfin Emma unsere Flussfahrt fortsetzen. Und während das hier für uns an Bord alles relativ leicht geht, stehen die Fische, die ja so in der Weser hoffentlich noch rumschwimmen, womöglich doch vor einem größeren Problem. Da ist Heiko Brunken gefragt, Professor für Ökologie und Naturschutz und angewandte Fisch- und Gewässerökologie an der Hochschule Bremen. Welche dramatischen Szenen spielen sich womöglich denn gerade ab vor den geschlossenen Schleusentoren? Welche Schicksale gibt es, von denen wir nichts ahnen?
Ja, da gibt es jede Menge Schicksale, insbesondere die völlige Orientierungslosigkeit. Wir haben gerade gehört, so ein Schiff, die größte Herausforderung ist die Ansteuerung. Und jetzt denken wir mal wie ein Fisch, wir tauchen ab und sitzen da unten, da ist es grün und suppig und dunkel. Und woran orientieren wir uns denn mit Flossen? Na, das geht ja gar nicht, da sind ja gar keine Zeichen, keine Hinweise. Na klar, der Fisch orientiert sich an der Strömung. Und das ist ganz wichtig. Die Fische wollen nach oben schwimmen, jedenfalls viele von denen, die im Meer leben, sich dort dick fressen und dann ableichen wollen im Süßwasser, die müssen da jetzt durch. Aber wie machen sie das? Und sie gehen immer in die stärkste Strömung hinein. Und jetzt gibt es natürlich Hindernisse, solche Wehre oder sogar Turbinen für Wasserkraft und ähnliche Dinge, die müssen irgendwie überwunden werden und sowohl rauf als auch runter, ne? Ja. In beide Richtungen. Ne?
Also das bedeutet ganz schön Stress. Nun könnte man auch sagen, stellt euch doch nicht so an, Fische, da wurde extra für euch eine schicke Treppe gebaut, über die ihr schwimmen könnt. Was denn nun noch alles?
Ja, es ist einfach die Frage des Engpasses, ne? Wir haben ja einen großen Fluss mit Tausende, vielleicht mit Millionen von Fischen und die müssen alle durch die kleine Treppe durch. Jetzt überlegen Sie mal, großes Fußballstadion und alle wollen raus und es gibt nur eine kleine Treppe. Da gibt es einfach Gedränge. Und das ist der Engpass. Dies muss gefunden werden und dann muss der Aufstieg stattfinden über die Fischtreppe. Das heißt, die Strömung darf nicht zu hoch sein. Die sind so ein bisschen mickelig, manche Arten. Ne? Ja. Die können nicht
so. Muss man da auch die gegnerischen Mannschaften noch trennen? Also geht da auch so ein großes Gerangel los? Wer ist als Erster da?
Natürlich, ein Gerangel geht schon los, aber es geht da um die Kraft. Die ganz Kleinen vertragen nicht so viel Strömung, die ganz Großen brauchen aber diese Strömung. Wie konstruiert man sowas? Das ist heute eine ganz spezielle Technik, da gibt es ganz viel Fachwissen.
Ja, Sie forschen ja auch dazu. Jetzt wollen wir erstmal wissen, welche Fische haben wir denn überhaupt noch in der Weser?
Ja, Fische gibt es eigentlich erstmal von der Menge her noch jede Menge, also ganz viele. Es gibt die klassischen Rotaugen, es gibt Brassen, es gibt Hechte und Zander, die kennen vielleicht die meisten. Aber es gibt auch ein paar Besonderheiten. Auf der einen Seite Arten, die neu hinzugekommen sind, dicke Welse. Das kann durchaus sein, dass wir gerade einem über die Flossen fahren, weil genau hier wirklich große Welse von bis zu zwei Metern sind.
Bis zu zwei Metern.
Vielleicht also sogar ein bisschen größer, übertreiben wollen wir nicht, machen ja kein Anglerlatein, aber zwei Meter ist ganz realistisch. Und das sind also neue Vorkommen, die wir hier haben, das ist was ganz Neues. Und andere sind dafür ausgestorben, das darf man auch nicht vergessen.
Der Grund ist?
Der Flussverbau, wir haben einen riesigen Kanal, wir sind gerade mit der Schleuse nur einen Meter, zwei Meter hoch, aber es geht ja bis vier Meter noch was Tidenhub. Das Wasser rauscht rein, es rauscht wieder zurück und das kann der Fisch nicht vertragen. Dadurch gehen die Lebensräume kaputt, die Ableichmöglichkeiten, die Überwinterungsplätze, also Zerstörung auf breiter Front, muss man leider so sagen.
Es gibt auch Arten, die mir völlig unbekannt waren. Aaland, Döbel, Hasel, mein Favorit, das Moderlieschen, was unglaublich traurig aussieht, wenn Sie sich das mal angucken. Auch genannt Marlinchen, Motke oder Muttchen. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, die Frauen hier wären das Moderlieschen.
Nein, das tut mir nicht.
Und die Männer wahlweise vielleicht ein Gründling oder ein Hecht, denn die gibt's hier auch. So, die schwimmen jetzt, nein, wir sind mit der Gräfin Emma jetzt drüber, also wir gucken hoch, die Gräfin Emma schwimmt über uns. Wie geht's uns denn jetzt gerade so hier?
Also das kleine Moderlieschen hat hier ganz, ganz dolle viel Angst, weil es wirklich ganz klitzeklein ist mit paar Zentimetern. Es heißt ja auch so viel wie Modderlösiken, das heißt aus dem Schlamm geboren. Das sind also kleine Fische, die in den Auengewässern leben, nicht hier im großen Strom. Die könnten wir seitwärts sehen, wenn wir hier Auengewässer hätten. Also kleine altarme Altwässer haben wir aber nicht mehr. Also, dass das Moderlieschen so traurig guckt, das hat schon seinen Grund. Ne? Und der Hecht, der würde einfach das Moderlieschen auffressen, wenn er könnte.
Das ist gemein, aber das ist eben ein Hecht. Haben wir denn genug zu fressen noch überall? Haben wir hier die Lebensräume? Sie haben gesagt, das ist durch die Begradigung alles schon ein Problem geworden. Aber geht das alles nochmal irgendwie so oder ist der Fisch in der Weser einfach auch eine arme Sau?
Ja, der Fisch in der Weser ist erstmal eine arme Sau. Das kann man wirklich so unterstreichen. Für die größeren und häufig vorkommenden Arten ist da immer was zu holen. Aber wir müssen mal an die ganz Kleinen denken. Was fressen denn die ganz kleinen Fische, wenn sie gerade aus dem Ei geschlüpft sind? Das sind ja ganz kleine, wir nennen das planktonische Larven, also die schweben frei im Wasser und die fressen Mikroplankton. Das gibt es auf überschwemmten Wiesen. Wo sind denn hier überschwemmten Wiesen? Wenn ich hier mal rausgucke, ich sehe Keimauern. Ja, da links sehe ich nochmal eine Keimauer und da hinten sind wieder Keimauern. Wo haben wir denn mal Hochwasserdynamik noch in unseren Flussauen? Die haben wir kaputt gemacht und da fehlt uns die Nahrungsgrundlage für die Fische.
Ja, wir gucken natürlich auf das, was wir hier gerade sehen. Das ist Industrie. Hier in Hemelingen fahren wir gerade vorbei. Da haben wir natürlich auch gleich das Gefühl, da wird vielleicht eine Menge eingeleitet, was dem Fluss überhaupt nicht gut tut und was uns auch nicht so gut tut. Wie ist es denn mit der Wasserqualität der Weser bestellt?
Ja, von der Industrie hier haben wir gar nicht so viel Schlimmes zu erwarten. Es sei denn, es passiert mal ein Unfall, was wir nicht hoffen, aber das ist gut kontrolliert. Die großen Probleme, wir sehen es an der dunklen Grünfärbung des Wassers, sind die Nährstoffe. Im Wesentlichen aus der intensiven Landwirtschaft. Wir kennen alle das Gülleproblem und das macht die Gewässer nährstoffreich. Klingt ja erstmal super, ne? Nährstoffe ist doch was Tolles. Aber wenn das zu viel wird, und das ist hier zu viel, dann haben wir ein Algenwachstum, dann führt das zu Sauerstoffzehrungen, denn Algen atmen auch nachts und wenn sie absterben, wird auch Sauerstoff verbraucht und dann hat der Fisch ein Problem. Ja. Das ist das eigentliche Hauptproblem im Moment.
Und wir sprechen ja auch wieder über weitere Vertiefungsvorhaben der Weser, sowohl im unteren Bereich als auch im Mittelweser-Bereich. Ja. Würden Sie sagen, das ist ein wirkliches Problem aus ökologischer Sicht?
Ein ganz, ganz großes Problem, denn ein Fluss, man mag es gar nicht glauben, ist breit und flach und strukturreich. Und was wir wollen ihn strukturarm und tief machen. Also exakt das Gegenteil, was die Fische mögen. Ne? Für das Schiff ist es gut, das mag der Kollege bestätigen. Aber für die Fische ist das völlig kontraproduktiv.
Ja, wir fahren jetzt gerade vorbei an einer Yachtwerf, Drettmann.
Ja, das wunderbar. Wir sehen ein Hafenbecken. Das sieht erstmal technisch und grauselig aus, ist aber für die Fische im Winter total wichtig. Wir müssen uns ja mal vorstellen, die Fische sind kalt im Winter bei 2 Grad Wassertemperatur. Was machen die denn dann? Dann brauchen die solche strömungsberuhigten Zonen. Wir haben keine Altarme mehr, also gehen sie in die Hafenbecken. Die Hafenbecken sind also wichtig, auch für die Fische, obwohl sie technisch aussehen.
Ja, weil Sie gerade sagen 2 Grad, wir haben heute weit über 30 Grad. Wie warm ist es denn da unten jetzt für uns, wenn wir uns wieder den Fisch hineindenken?
Also wir bekommen in dieser Jahreszeit Wassertemperaturen von weit über 20 Grad bis über 27 Grad und das ist nicht gut, weil die Flüsse sind eigentlich Kaltwasserlebensräume, zumindest im Sommer sind sie kühl und der Sauerstoffgehalt im Wasser, der ist abhängig von der Temperatur. Je wärmer, je weniger Sauerstoff. Wenn uns das hier oben schon schlecht geht und wir hier fächeln und schwitzen, denken Sie sich mal, so ein Fisch da drunten, der kann nicht fächeln, der ist einfach nur am Ende. Ja. Und das kann zu völligen Fischsterben sogar führen, im Extremfall.
Also, Erwärmung der Meere bedeutet ja auch automatisch steigende Temperaturen in den Flüssen. Wir haben schon gehört, die Begradigung ist ein Riesenproblem. Die Erwärmung, hat das auch zum Artenwandel hier in der Weser geführt?
Ja, mit Sicherheit. Wir beobachten langjährige Temperaturreihen um 2 bis 3 Grad Erhöhung. Und die Fische, Fauna ändert sich. Der Wels mag es warm und andere Kaltliebende, die machen ein langes Gesicht. Ja, sobald sie das können als Fisch. Ne?
Absolut. Wir müssen wieder auftauchen aus dieser Flut von Erkenntnissen. Vielen Dank, Heiko Brunken, dass Sie uns mitgenommen haben in die Welt des Weserwassers. Danke.
Dankeschön, ja.
Mare Radio auf Bremen 2. Wir sind heute unterwegs auf der Weser von Bremen Richtung Achim. Unser Kapitän, der steuert die Gräfin Emma ja doch mit leichter Hand, aber auf dem Mississippi wäre das alles sehr viel schwieriger. Da brauchte man früher sogar Lotsen an Bord. Und dieser Beruf, also nicht Schriftsteller werden, sondern Lotse werden, war der Kindheitstraum von Mark Twain, den er sich dann 1857 auch tatsächlich erfüllt hat. Und nach langer Lehrzeit hat er dann 4 Jahre lang Schiffe durch die gefährlichen Strömungen und Untiefen geführt. Übrigens, Mark Twain, der hieß völlig anders. Samuel Langhorne Clemens, der fand sein Pseudonym tatsächlich in der Sprache der Flussschiffer. Die mussten nämlich permanent die Wassertiefe messen, um nicht auf Grund zu laufen. Also nannte er sich 2 Faden, Mark Twain. Und aus seinen Erinnerungen, mein Leben auf dem Mississippi, liest nun Peter Kämpfe.
Das Schiff lief um 4 Uhr nachmittags über den Achtersteven aus New Orleans aus. Und unsere Wache dauerte bis 8 Uhr. Mr. Bixby, mein Chef, manövrierte es auf einer geraden Kurslinie, arbeitete sich an den Hecks der anderen Schiffe, die am Ufer lagen, vorbei und sagte dann, hier, übernimm mal. Streif die Dampfer da aber so haarscharf, als wolltest du einen Apfel schälen. Ich übernahm das Ruder und mein Puls schnellte auf 100, denn mir schien, wir würden im nächsten Moment jedem Schiff in der Reihe die Wand aufreißen, so dicht waren wir dran. Ich hielt den Atem an und drehte von der Gefahr ab zur Flussmitte hin. Ich hatte so meine eigene Meinung über diesen Lotsen, dem nichts Besseres einfiel, als uns in eine so bedrohliche Lage zu bringen, war aber schlau genug, sie für mich zu behalten. In einer halben Minute hatte ich zwischen der Paul Jones und den anderen Schiffen einen breiten Sicherheitsabstand hergestellt und nach weiteren 10 Sekunden war ich in Ungnade gefallen und beiseite geschoben. Mr. Bixby begab sich wieder in Gefahr und putzte mich wegen meiner Feigheit mit scharfen Scheltworten herunter. Ich war gekränkt, musste jedoch die mühelose Sicherheit bewundern, mit der mein Chef gelassen von einer Seite des Ruders zur anderen wechselte und so dicht an den Schiffen vorbeifuhr, dass ständig eine Katastrophe bevorzustehen schien. Als sein Ärger sich ein bisschen gelegt hatte, erklärte er mir, das ruhige Fahrwasser verlaufe dicht beim Ufer und die Strömung draußen. Und um jenes auszunutzen, müssten wir uns flussaufwärts nahe beim Land halten, flussabwärts dagegen hinaus zur Mitte steuern, damit uns die Strömung zugute komme. Insgeheim beschloss ich, ein flussabwärts fahrender Lotse zu werden und das stromaufwärts steuern Leuten zu überlassen, denen jeder Sinn für Vorsicht abging.
Peter Kämpfe las aus Mark Twains Mein Leben aus dem Mississippi. Und bei uns geht es gleich weiter mit unserem Leben auf der Mittelweser.